SRF 2 Kultur.
Reflexe mit Dagmar Walser und heute machen wir sie zu Komplizen, denn es geht um ein Buch mit dem Titel Komplizenschaft, neue Perspektiven auf Kollektivität. Und die Autorin Gesa Ziemer ist uns nun aus Hamburg zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Gesa Ziemer ist Professorin für Kulturtheorie an der HafenCity-Universität Hamburg. Frau Ziemer, Sie sind promovierte Philosophin, das heißt, Sie beschäftigen sich mit Begriffen. Sie forschen seit Jahren an den Schnittstellen von Kunst, Kulturwissenschaft und Alltag. Weshalb machen Sie sich für diesen Begriff der Komplizenschaft stark?
Ja, ich denke, dass Forschung oder gute oder interessante Forschung immer ja auch zu tun hat mit eigener Erfahrung. Und ich selber habe einfach in meinem Umfeld gemerkt, dass ich in vielen Jahren in verschiedenen beruflichen Umfeldern in Gruppen gearbeitet habe. Also diese Frage der Gruppenarbeit, warum funktionieren Gruppen eigentlich zusammen, war eine ganz wichtige. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich immer in ganz speziellen Gruppen arbeite, nämlich in Kleingruppen, in denen ich in ganz kurzer Zeit richtig gute, interessante Menschen um mich herum formieren muss, mit denen ich bestimmte Projekte herstelle, Öffentlichkeiten erzeuge. Und ich habe mich wirklich gefragt, was sind das eigentlich für Gruppendynamiken? Habe oft gedacht, das könnte sich da auch um Freundschaft handeln. Und habe dann, da ich ja eben als Philosophin an Begriffen interessiert bin, gemerkt, nein, Freundschaft ist es nicht. Es ist irgendetwas anderes, was eigentlich wissenschaftlich nicht richtig beschrieben ist. Und bin dann auf den Begriff der Komplizenschaft gekommen und habe gemerkt, dass es sich vielleicht um so etwas handeln könnte.
Der Begriff kommt eigentlich aus dem Strafrecht.
Ja, genau. Das ist ein Begriff, der ist im Strafrecht definiert und zwar ganz klassischerweise definiert durch einen Dreischritt. Das heißt, Komplizinnen und Komplizen fassen einen Entschluss zusammen. Sie planen, wie sie diesen Entschluss in die Tat umsetzen und der dritte Schritt ist, sie setzen ihn dann auch wirklich in die Tat um. Und klassische Komplizenschaft, wenn man also verurteilt wird, also im Strafrecht, muss dann auch eben in diesem Dreischritt geschehen sein. Das heißt, diese Gruppe muss diese drei Phasen eigentlich gemeinsam durchlaufen haben.
Das heißt, es ist eigentlich eine kriminelle Tat.
Ja, genau. Ist Strafrecht, nicht Zivilrecht. Das ist sogar auf Komplizenschaft steht hohe Strafe in unserem Kulturkreis. Und das hat damit zu tun, dass viele europäische Staaten schlechte Erfahrungen gemacht haben mit konspirativer Gruppenarbeit, die eben nicht steuerbar, nicht voraussehbar ist. Da kann man Beispiele wie die RAF, die IRA, die Roten Brigaden in Italien und so weiter nennen, in denen sicherlich komplizitäre Dynamiken immer eine große Rolle gespielt haben.
Nun machen Sie in Ihrem Buch, in Ihrer Forschung diesen Begriff der Komplizenschaft eigentlich zu einem produktiven Begriff. Sie beschreiben, wie Komplizenschaft in unterschiedlichen Bereichen zu kreativen Lösungen führen kann, wie er in der Kunst, aber auch in der Wirtschaft oder der Politik eben neue Arten der Zusammenarbeit beschreiben kann. Wir werden uns da noch verschiedene Beispiele anschauen, um noch kurz beim kriminellen Potenzial von Komplizenschaft zu bleiben. Viele kennen wahrscheinlich die Geschichte von Bonnie und Clyde, ein kriminelles Liebespaar, das in Amerika zur Zeit der Weltwirtschaftskrise unterwegs war. Es gibt auch verschiedene Verfilmungen dieser Geschichte, die bekannt sind. Das sind klassische Komplizen.
Ja, also es ist interessant. Ich habe sehr viele Interviews geführt, natürlich zu diesem Begriff der Komplizenschaft. Und Bonnie und Clyde war so zu ziemlich 100% die Assoziation, die fast allen dazu einfiel. Und es ist auch tatsächlich interessant, weil Bonnie und Clyde natürlich eine sehr heroisierende, eine sehr glamouröse, eine mystifizierende Form der Komplizenschaft ist. Das heißt also eigentlich denken wir an dieses Liebespaar, das aus einfachen Verhältnissen kommt, sich durch dieses Zusammentreffen und diese Verliebtheit, also in dem Fall ist es tatsächlich auch eine Verquickung natürlich mit Verliebtheit, sich versuchen aus diesem sozialen Milieu heraus zu katapultieren in eine Welt des Verbrechertums, eine Halbwelt, eine Unterwelt. Und eigentlich haben die ja gar nicht alleine, sondern dann in einer Gruppe, die Konstellation auch immer ein bisschen verändert hat, sehr viele Morde begangen. Und das ist ja in dem Fall wirklich so, dass man das fast vergisst. Man hat diese beiden wunderbaren Schauspieler vor Augen, Schauspielerinnen, Faye Dunaway und ihren Partner und hat eigentlich Schönheit, Liebe, Liebe gegen alle Widerstände.
Wie kommt das denn? Wie kann das sein, dass man sich mit ihnen solidarisiert, eben, dass man diese große Liebesgeschichte verfolgt? Dabei haben die gemordet.
Ja, ich denke, das ist die Faszination an diesem Begriff der Komplizenschaft, die auch mich immer wieder fasziniert hat. Es ist liegt eine Ambivalenz da drin. Eine Gruppe, also in dem Fall ist es ja ein Paar erstmal, schafft es, über alle Widerstände hinweg irgendwas zu erzeugen, was überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Wenn man in Zürich mal an den Postraub denkt in den 90er Jahren, das war ja ein ganz spektakulärer Komplizenfall auch, wenn man den rekonstruiert, das fast nicht verstehen kann, wie eine Gruppe überhaupt sowas machen kann. Und das ist das Faszinierende daran. Und in diesem Bonnie and Clyde Beispiel ist es natürlich dann noch aufgepoppt und aufgepeppt, natürlich mit einer Emanzipationsgeschichte. Und auch das ist natürlich etwas, was man in ganz vielen Komplizenfällen wiederfindet, dass es eine Form ist, das Kleine im Großen zu aktivieren, das Schwache im Grunde genommen zu etwas Starkem zu machen. Und das ist natürlich faszinierend.
Das heißt, da ist auch so eine Schadenfreude gegen das System dabei.
Ja, also das ist ein wichtiges Merkmal der Komplizenschaft und das unterscheidet Komplizenschaft auch von anderen Formen der kollektiven Arbeit, dass Komplizen sich eigentlich eigene Strukturen schaffen für das, was sie tun. Und wenn man das dann in dem Bereich der legalen Arbeit nimmt, kommt man eben schnell in den Bereich der Innovation. Da ist es ganz, findet dieser Begriff besonders hohen Anklang, weil man eben für das, was man entwickelt, eigentlich keine Strukturen hat. Man betritt eigentlich ein Terrain, das unbekannt ist und muss eben auch die Form der Zusammenarbeit komplett neu entwickeln. Und das kann man in Bonnie und Clyde auch wunderbar beobachten, wie die halt zusammenarbeiten, wie die sich immer wieder neue Leute suchen, die bestimmte Kompetenzen haben. Dann funktioniert was nicht. Sie stellen es wieder um. Das ist auch ein Experiment. Experimentieren am Sozialen.
Um vielleicht noch einen Schritt näher ans Heute zu kommen mit den Beispielen, die wir schon besprochen haben. Sie beschreiben in Ihrem Buch zum Beispiel auch die Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher 2007 als ein klassischer Akt von Komplizenschaft. Was ging da?
Ja, man kann Komplizenschaft in sehr vielen verschiedenen Kontexten lesen. Und einer ist sicherlich auch ein politischer. Und die Abwahl damals, das war 2007, wenn ich mich recht erinnere, von Christoph Blocher war eigentlich auch ein sehr spektakulärer Komplizenfall, weil an der Oberfläche ging es eigentlich um eine Wiederwahl. Der öffentliche Konsens war nach den ersten 4 Jahren, dass Christoph Blocher wieder in die Kollegialbehörde des Bundesrates hineingewählt wird. Was aber passiert ist, war ja etwas ganz anders und zwar in sehr kurzer Zeit. Auch ein Merkmal von Komplizenschaft ist oft etwas, was sehr schnell geht, dass nämlich hinter den Kulissen sowohl die SP als auch die CVP ein anderes Spiel gespielt hat. Das war ja ein komplexes Spiel. Unter anderem aber Evelyn Wittmer-Schlumpf anfragte, ob sie sich für eine eventuelle Wahl bereitstellen würde, was sie ja auch getan hat, aber nicht öffentlich kommuniziert hat, bis zu dem Moment, an dem dann tatsächlich die Wahl war und das ganze Publikum vollkommen überrascht war, dass da etwas völlig anderes geschehen ist, von dem man wirklich nichts wusste. Und wenn man den Aufklärungen glaubt, ja auch die Presse wirklich nichts gewusst hat, die ja dann auch entsprechend natürlich empört war darüber, dass sie nicht informiert wurde. Ja, mit dem Fazit, dass der Bundesrat nicht wiedergewählt wurde. Und eigentlich eine sehr ungewöhnliches Bündnis zwischen den Parteien, die ja sonst sehr, sehr unterschiedlich sind. Also diese heterogenen Akteure, die sich da zusammengeschlossen haben, das war schon sehr faszinierend und sehr ungewöhnlich.
Also eigentlich kriminelle Strategien benutzt, um etwas Neues zu machen, eine temporäre, schnelle, zielgerichtete Aktion zu lancieren.
Ja, ich würde in dem Fall nicht sagen kriminell, weil sie haben ja völlig legal gehandelt. Aber was sie getan haben, ist, dass sie sicherlich soziale Grenzen überschritten haben, indem sie überhaupt miteinander agiert haben, sich geeinigt haben auf eine andere Kandidatin. Und sie haben die Öffentlichkeit nicht informiert, was man ja normalerweise doch in der Politik immer relativ schnell tut, weil wir alle auf Transparenz eigentlich aus sind. Und das war schon sehr ungewöhnlich.
Komplizenschaft, neue Perspektiven auf Kollektivität, Gesa Ziemer, so heißt Ihr Buch. Würden Sie sagen, dass Komplizenschaft ein heutiges Phänomen ist?
Also Komplizenschaft ist eine Alltagspraxis, ist mir ganz wichtig zu betonen. Ich glaube, dass wir alle als Komplizin oder Komplizen agieren, mehr oder weniger bewusst. Es ist auch eine Sozialform, sage ich mal, die es immer schon gegeben hat. Da kann man sich also hunderte, tausende von Geschichten angucken, schon in der Antike überall. Aber dass der Begriff jetzt so ein bisschen eine Konjunktur hat, sage ich mal, hat sicherlich sehr stark zu tun mit veränderten Arbeitsverhältnissen, in denen wir uns befinden. Und entsprechend habe ich auch relativ viel zu diesem Thema Veränderung von Arbeit gearbeitet, um zu verstehen, warum wir eigentlich in der Organisation, in der wir tätig sind, darauf angewiesen sind, uns auch Verbündete zu suchen, manchmal auch einfach, um darin zu überleben.
Sie haben eben, also früher im Gespräch gesagt, dass Komplizenschaft eigentlich ein Kleingruppenphänomen ist. Wenn wir von Organisationen reden, wie gehen große Organisationen, Institutionen Wie kommen da Komplizenschaften vor?
Ich glaube, das ist eben sehr unterschiedlich. Also einerseits war das ganz klar spürbar, wenn man in Kleinstunternehmen nochmal forscht, zum Beispiel im Bereich der Kreativwirtschaft, wo ich viel unterwegs war, da finden sich freiwillig Komplizenschaften zusammen. Man macht eine Ausbildung, findet jemand, mit dem man gerne arbeiten möchte, gründet eine kleine Firma. Das ist so der Bereich, in dem das ganz viel praktiziert wird, aber auch in Großunternehmen, die sehr rigide Strukturen haben, sehr normierte Abläufe haben. Banken, Versicherungen, habe ich auch geforscht, findet man eben auch Komplizenschaften, weil natürlich die Menschen, die dort arbeiten, sich Freiräume schaffen müssen, weil diese Überregulierung und Übernormierung natürlich nicht zu Kreativität führt. Sie führt oft zu Frustration und lähmt natürlich auch Entwicklungsmöglichkeiten. Und gerade dann, wenn der Druck sehr groß ist, dann finden sich eben auch Komplizenschaften. Und da ist eben eigentlich die interessante Frage, wie die Führungsetage dann damit umgeht. Lässt sie diese zu, weil sie merkt, da entsteht etwas Produktives, was ich auch letztendlich nutzen kann, was wir als Unternehmen nutzen können, oder wird, weil man Angst davor hat, diese sofort eigentlich gekappt? Und das hängt natürlich sehr ab von der Unternehmenskultur und der Führungsauffassung.
Und was ist da Ihre Erfahrung? Was würden Sie Chefen, Bossen raten?
Naja, interessant ist, ich wurde oft gefragt, ob man Komplizenschaft installieren kann in Unternehmen. Mhm. Also rigide Unternehmen, die jetzt Innovation möchten und nicht wissen, wie, fragen mich dann, wie können wir das denn machen? Und dann sage ich immer, das geht nicht.
Also wie kann man es nutzen? Wie kann man es stiften eigentlich?
Ja, wie kann man es stiften? Genau, wie kann man es herstellen? Und da sage ich immer, das ist sehr schwer. Ich würde eigentlich andersrum vorgehen. Ich würde mir überlegen, wo gibt es denn schon Komplizenschaften in Ihrem Unternehmen? Und die gibt es zu 100%. Man muss sie nur als solche erkennen. Und da kann ich darauf aufbauen oder nicht. Also ich habe ja auch selber eine Führungsposition. Ich unterstütze das natürlich in der Regel sehr, weil ich weiß, dass das meistens konstruktiv ist, was dabei rauskommt. Das muss es aber nicht sein. Ne? Das ist die Gratwanderung, die man dann halt beurteilen muss.
Und ist Ihnen dabei immer klar, dass es nun jetzt um Komplizenschaft geht?
Ich glaube, wichtig ist, also ich habe mich nun ja ewig mit dem Begriff beschäftigt und ich kann ihn relativ gut wahrscheinlich abgrenzen von anderen Formen der Kollaboration. Das ist zum Beispiel was anderes als Teamarbeit auch. Aber ich finde, wichtig ist, dass man vielleicht die Leute manchmal auch einfach machen lässt und nicht immer sofort dieser Ruf nach Transparenz. Also in gewisser Weise ist dieses Buch auch ein Gegenentwurf zur Transparenzgesellschaft, weil gerade in kreativen Umfeldern man natürlich diese Anonymität in der Gruppe, dieses nicht gleich rausgehen und nicht immer sofort sagen, was man sich da gerade überlegt, was ganz, ganz wichtig ist, elementar für kreative Prozesse. Wenn Sie Künstlerinnen und Künstler fragen, das ist ganz wichtig, dass man in den ersten Wochen im Proberaum ganz alleine für sich rumwurschtelt. Bevor man rausgeht, dauert das ein bisschen. Und wenn das natürlich sofort verhindert wird, indem der Chef dann kommt und sagt gleich, was macht ihr denn da und erzählt ihr mal alles, dann ist der Prozess eigentlich schon gestört.
Wenn Sie diesen Begriff der Komplizenschaft von eben dieser gesellschaftlichen Debatte um Transparenz irgendwie abgrenzen, fällt mir noch ein anderer Begriff ein, gegen den Sie ihn eigentlich auch abgrenzen, nämlich den der Individualisierung.
Ja, also soziologisch betrachtet leben wir ja in so einer Zeit, das ist auch interessant, der steigenden Individualisierung. Also wir sind alle befreit von vielen individuellen Dogmen, wie ich sage mal Kirche, Familienstand, soziale Herkunft. Wir haben sehr viel Möglichkeit, qua Individualisierung uns den eigenen Lebensweg zu bauen. Und gleichzeitig sind wir natürlich extrem angewiesen auf Kollektive. Und dieser Begriff der Gemeinschaft ist einer, der aber sehr problematisch ist, weil die Kollektivbildung, die wir heute betreiben, ist oft eine sehr temporäre. Das ist auch so eine Arbeitserfahrung, die ich halt gemacht habe. Man arbeitet in Projekten, muss sehr schnell zu einem hohen Energielevel kommen, muss mit Leidenschaft und mit vielen Ideen da reingehen. Und dann ist das Projekt sofort zu Ende. Und manchmal sieht man die Leute gar nie wieder, mit denen man so intensiv zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, das ist so eine Art Sozialkompetenz, die wir uns auch aneignen müssen, damit umzugehen, dass wir uns eben verabschieden müssen und wieder dann in andere Konstellationen neu einsteigen. Das ist etwas, das hat mich sehr irritiert. So.
Früher. Wieso?
Ja, weil ich eben, glaube ich, immer dachte, das sind auch Freundschaften. Und Freundschaft ist eben wirklich eine andere Kategorie. Und dieses sich verabschieden, nachdem man intensiv miteinander gearbeitet hat, fand ich so auf der emotionalen Ebene manchmal schwierig.
Also man muss sich nicht mögen, um Komplizen zu sein.
Nee, ich glaube, bei Komplizenschaft ist ein sehr pragmatisches Modell. Neulich sagte mal jemand zu mir, es sei auch ein sehr kaltes Modell. Habe ich mich erst erschrocken, habe dann aber gedacht, da ist vielleicht doch auch was dran. Das ist ein sehr zielorientiertes Modell und man muss im Prinzip verschiedene Kompetenzen zusammenbringen. Und das ist wichtig. Man muss sich nicht man muss sich, glaube ich, faszinierend finden, aber man muss sich nicht auf so einer harmonischen, ganzheitlichen Ebene mögen. Aber ich glaube, man muss sich faszinierend finden. Man muss es schaffen, gemeinsam so eine Leidenschaft zu entwickeln.
Nun haben Sie gesagt, Gesa Zimmer, dass Sie viele Anzeichen von Komplizenschaft im kulturellen Feld gefunden oder eben auch selbst erlebt haben über die Jahre in der Kunst, im freien Theater, in der Improvisationsszene. Würden Sie denn sagen, dass da jetzt der Rest der Welt quasi von den Erfahrungen mit diesem kreativen Potenzial von Komplizenschaft von Künstlern und Künstlerinnen lernen kann?
Also innerhalb der Kunst ist der Begriff der Komplizenschaft ja wesentlich etablierter als zum Beispiel in der Wirtschaft oder Politik. Und Künstlerinnen und Künstler sagen sehr schnell von sich selber, dass sie komplizitär arbeiten. Und ich finde das schon wichtig, sich die Kompetenzen in der Kunst anzugucken und sich auch immer zu überlegen, was können diese Kompetenzen in den anderen gesellschaftlichen Bereichen eigentlich bewirken? Also was kann die Kunst, sage ich mal, außer Kunst sein? Und ich glaube, die Kunst kann sehr viel. Und eine große Kompetenz, die ich mir jetzt angeguckt habe, ist tatsächlich dieses schnelle, situativ bezogene Miteinander agieren. Und da kann man sich Improvisation in der Musik zum Beispiel sehr schön anschauen. Also wenn Musiker erzählen, wie sie improvisieren, wie man dieses schnelle Miteinander auf der Bühne hinkriegt und auch diese Rollenwechsel, die wir ja im Alltag eben auch vollziehen in der Arbeitswelt, kann man extrem viel von der Kunst lernen. Und ich habe ja in dem Fall vor allem auch mit Bühnenkünstlern und Künstlerinnen, also Tanz und Theater gearbeitet, weil das die Kunstform ist, die ich am besten kenne.
Also was ja wahrscheinlich auch nicht zufällig Live-Künste sind.
Genau, das hat natürlich sehr viel damit zu tun. Also für mich hat Komplizenschaft ist auch ein physisches Phänomen, hat sehr viel auch mit einer Körperlichkeit zu tun, auch mit einer Räumlichkeit, also mit der Frage von Nähe und Distanz. Und da haben vor allem jetzt auch wieder die, ich sag mal, die Performance-Künstler natürlich eine unheimlich hohe Kompetenz, weil die das sehr gut können auf der Bühne, diesen Live-Moment herstellen, der auch sehr überzeugend ist. Komplizen sind ja auch Überzeugungstäter, ne? Die müssen ja schnell im Moment die Gruppe überzeugen davon, dass das gut und richtig ist, was man jetzt vorhat.
Können Sie vielleicht mal ein Beispiel von einer Gruppe von Künstlern nennen, wo Sie dieses Komplizenhafte exemplarisch nochmal erzählen können?
Ich glaube, es gibt eine Reihe von Performance- oder Theaterkollektiven, die so beginnen, die in einer Komplizenschaft. Ein ganz prominentes wäre wahrscheinlich Rimini-Protokoll, die ja in den 2000 ungefähr begonnen haben zu arbeiten. Das waren ja drei Leute, Helgard Haug, Stefan Kegi und Daniel Wetzel, an der Universität Gießen, Institut Angewandte Theaterwissenschaften. Dort haben die studiert, sich auch kennengelernt und ihre ersten Projekte initiiert. Und das war ganz bestimmt am Anfang in einer sehr, sage ich mal, freien Bildungsatmosphäre. Also Gießen hat ja schon eine ganz spezielle Form von Ausbildung auch generiert für Theaterleute, es geschafft und hatten auch die Möglichkeit und die Freiheit, sich überhaupt so komplizitär miteinander zu verknüpfen und ihre ersten Theaterstücke aufzuführen, die ja wirklich, die kann man schon sagen, ästhetisch sehr, sehr einflussreich waren. Rimini Protokoll ist eins der erfolgreichsten freien Theaterkollektive.
Die sind bekannt geworden über diese Experten aus dem Alltag, die sie auf die Bühne setzen, also dokumentarisches Theater eigentlich.
Genau, also diese Idee, die sie hatten, dass man halt nicht nur mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern arbeitet, sondern Leute auf die Bühne holt, die einen Herzschrittmacher haben oder einen, was weiß ich, also ganz unterschiedliche Alltagsexperten, und haben da wirklich was total Neues hergestellt. Und deshalb glaube ich also auch, dass die komplizitär verknüpft waren. Was man allerdings bei denen dann sagen muss, ist, dass sie inzwischen natürlich als Team funktionieren. Das ist eine Marke geworden. Ich denke mir, es kommt vielleicht immer mal wieder Komplizenschaft vor in ihrer Arbeit, aber grundsätzlich sind sie heute eine Company, ein erfolgreiches Team. Und ich meine, in Gießen gibt es eine Reihe solcher Gruppen, Auftrag Lorei, Shishi Pop, Hoffmann Lindholm. Also sehr viele kollektive Performance-Gruppen sind daraus hervorgegangen.
Ist das denn ein Rhythmus oder eine Bewegung, die quasi einfach so ist und nicht anders sein kann, dass Komplizenschaft eben nicht nachhaltig, nicht langandauernd, nicht halten kann?
Ja, Komplizenschaft ist immer temporär. Und was interessant ist, sie ist auch nicht wiederholbar. Das kann man im Strafrecht wunderbar angucken. Es gibt, glaube ich, keinen Fall, in dem eine Bande eine Bank überfallen hat, im Gefängnis war und genau in gleicher Konstellation das nochmal gemacht hat. Die Konstellation verändert sich dann immer, wie das bei Bonnie und Clyde ja auch ist. Jeder Mord ist dann in einer etwas anderen Konstellation. Und das ist was Einmaliges. Und ich glaube, man kann dann höchstens wieder in ein anderes Kollektiv eintreten, in eine andere Komplizenschaft eintreten, aber man kann sie nicht wiederholen.
Das heißt eigentlich auch, man kann gar keine Meisterschaft im Komplizinnensein erlangen.
Ich glaube, man kann höchstens als Individuum eine komplizitäre Kapazität oder Fähigkeit haben. Man kann komplizitär veranlagt sein. Ist im Übrigen auch etwas, was kulturell sehr unterschiedlich ist. Es gibt Kulturen, in denen das als etwas Wertvolles angesehen wird, so ein bisschen im Geheimen konspirativ zu agieren, informelle Kommunikation anzuwenden, mit den Augen zu zwinkern, ne, an der Oberfläche was anderes tun, als man es vielleicht eigentlich meint. In anderen Kulturen ist das sehr viel weniger anerkannt. Ich glaube, man kann so eine Art komplizitären Habitus, sowas kann es schon geben. Aber man kann nicht als Gruppe über eine sehr lange Zeit in Komplizenschaft agieren.
Aber das heißt auch, dass Komplizenschaft auch immer eigentlich den richtigen Zeitpunkt oder eben die richtige Kultur für etwas finden muss.
Genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, den richtigen Augenblick zu finden und zu wissen, wann steht eigentlich so jemand vor mir, der als Komplize oder Komplizin für mich einen Wert haben könnte. Und es ist oft auch, es zeichnet oft auch einfach den Anfang von Beziehungen aus. Also sobald dann etwas etabliert ist, eine Struktur etabliert ist, geht es über in andere Formen von Kollektivität wie Liebe, Freundschaft, Teamwork, Allianzbildung, Netzwerk, was auch immer.
Nun haben Sie beschrieben, wie eben in der Kunstszene, in der Theaterszene zum Beispiel, dieses komplizenhafte Arbeiten auch zu neuen Ästhetiken führen kann. Sie haben auch beschrieben, dass dieser Begriff für Sie auch aktuell geworden ist oder nochmal eine zusätzliche Aktualität bekommen hat über diese ganzen neuen Arbeitswelten, in denen wir uns bewegen. Weshalb ist es für Sie so wichtig, irgendwie die richtige Bezeichnung für diese spezifische Art der Zusammenarbeit zu haben und daran zu forschen?
Naja, weil das war tatsächlich auch, wie ich beschrieben habe, eine eigene Erfahrung, habe dann aber auch gemerkt, dass das in vielen Arbeitskontexten eigentlich der Fall ist. Und ich bin auch heute noch überrascht, wie breit dieser Begriff jetzt eigentlich rezipiert wird. Das geht also wirklich von Großunternehmen in der Wirtschaft viel zu Fragen in Führung und natürlich auch in der Kunst. Und ich denke einfach, dass es eine ganz spezifische Form der Zusammenarbeit ist, die so noch nicht beschrieben wurde. Und dass es eine Art von auch Zeitphänomen ist, weil wir in der Arbeitswelt eigentlich in sehr instabilen Verhältnissen arbeiten. Also wir sind eigentlich gezwungen, uns auch in größeren Organisationen immer wieder Leute zu suchen, mit denen wir ein Projekt auf die Beine stellen. Und das ist in der Arbeitssoziologie schön beschrieben als auch Aushöhlung von Zielvorgaben, dass es eigentlich heute so ist, wir kommen in Unternehmen und uns wird nicht gesagt, was wir tun sollen, sondern wir haben immer zu wenig Geld, wir haben immer zu wenig Zeit. Wir müssen in kürzester Zeit irgendetwas Sinnhaftes für eine Organisation machen. Und das kann ich nur, indem ich diese kleine Gruppe finde, mit der ich das dann eben durchsetze.
Das heißt, ich kann die besseren Komplizen, Komplizinnen finden, wenn ich selbst weiß, wie ich eine gute Komplizin sein kann.
Ja, der Witz an Komplizenschaft ist auch, dass das Ziel eigentlich erst sich ganz klar formiert, wenn die Gruppe sich formiert hat. Ich gehe eigentlich nicht hin und sage, ich will jetzt das und das machen und dafür suche ich mir meine Komplizen. Das würde ich auch sagen, ist Teamwork wieder. Sondern eigentlich ist es so, ich treffe Leute, die mir in irgendeiner Form, die ich faszinierend finde und merke, mit denen kann ich zusammenarbeiten und ich generiere mit diesen Menschen das Ziel. Also es ist nicht eine Zielvorgabe von außen unbedingt, deshalb ist es ja auch im Bereich der Innovation so ein weit läufig angewendeter Begriff, sondern ich kreiere eigentlich durch das Zusammentreffen mit anderen das Ziel. Und das ist eben auch das Besondere daran und das kann ich gar nicht alleine tun, sondern da bin ich angewiesen auf Ideen und Vorstellungen, die natürlich von außen kommen.
Gesa Zimmer, das letzte Kapitel Ihres Buches über Komplizenschaft stellt statt einer Zusammenfassung 15 Anzeichen von Komplizenschaft zusammen, eine spielerische Art. Ich möchte Sie bitten, zum Schluss dieser Sendung zu drei dieser Anzeichen nochmal uns kurz darzulegen, um was es da geht. Da ist nach dem ersten Anzeichen Komplizen, Komplizinnen tauchen nie allein, sondern mindestens zu zweit auf. Das zweite, Komplizen und Komplizinnen finden sich, anstatt sich zu suchen.
Genau, das war mir wichtig zu betonen, dass ich glaube, dass man Komplizenschaft nicht so sehr rational irgendwo installieren kann. Man kann nicht sagen, heute suche ich mir eine Komplizin für das und das. Das funktioniert nicht. Viel eher geht es andersrum. Ich bin an einem Ort und rechne vielleicht gar nicht damit und treffe jemanden und denke, wow, das könnte so etwas sein wie eine Komplizenschaft. Und dann ist eben die Frage, habe ich die Sensibilität oder auch die Aufmerksamkeit, das als solches zu erkennen und dann eben auch entsprechend zu agieren. Und das finde ich was ganz Wichtiges. Und die Frage ist auch, ja, ist man gleich offen oder weniger offen? Das ist natürlich auch tagesformabhängig, aber das funktioniert eher so rum, als dass ich jetzt strategisch daran gehe.
Also man muss eher an der Aufmerksamkeit arbeiten als an einer klaren Strategie.
Ja, ich glaube vor allem, sie sind da. Die Komplizinnen und Komplizen sind überall. Ich bin so ein bisschen in der ganzen Beratungsszene und auch in der Organisationstheorie wird immer so sehr von diesen Strategien geredet, wie man Teams zusammensetzt. Und man sieht ja in der Praxis, dass das oft überhaupt nicht funktioniert. Und da wäre ich doch eher dafür, dass man komplizitär agiert und mal guckt, was gibt's denn schon? Wer arbeitet denn sowieso schon gerne mit jemandem zusammen? Und so kommt man, glaube ich, viel weiter.
Ein weiteres Anzeichen, das Sie auflisten für Komplizenschaft, ist, Komplizen und Komplizinnen erscheinen nicht als solches, sondern als Einzelgänger.
Ja, dieses Merkmal zeigt nochmal auf, dass man Komplizenschaft oft eben auch nicht wirklich bemerkt, dass es eben ganz wichtig ist, sich diesen Raum der Anonymität oder auch der Grauzone zu bewahren, in der man halt Dinge ausprobieren kann. Und das kann man, wie gesagt, in der Kunst sehr schön beobachten. Ich würde mal sagen, in allen Kunstformen, die kollektiv passieren, dass diese ersten Tage, Wochen, Monate ganz wichtig sind und man gar nicht unbedingt bemerkt nach außen hin, dass man Teil einer bestimmten Gruppe ist, sondern dass diese Anonymität eben gerade die Stärke auch ausmacht eines solchen kreativen Prozesses.
Und geht ja auch nochmal in die Richtung, was Sie schon erwähnt haben, dass Transparenz eigentlich genau das ist, was nicht gewollt oder nicht dienlich ist.
Ja, ich bin gar nicht gegen Transparenz. Ich weiß, dass es an vielen Stellen sehr wichtig ist, gerade vielleicht im Bereich der Politik oder des Öffentlichen. Aber in kreativen Prozessen kommt das einfach erst ganz am Ende. Da ist das überhaupt am Anfang nicht wichtig. Sondern da ist genau diese Grauzone eigentlich wichtig und auch das auszuhalten, weil es ist auch ein Risiko. Ne? Also wer eine Komplizenschaft eingeht, sowohl im Verbrechertum als auch auf der kreativen Seite, nimmt ein Risiko auf sich. Ne? Man muss vertrauen, man muss wahnsinniges Vertrauen haben zu den Leuten, mit denen man arbeitet. Und da ist es eben auch wichtig, dass man es aushält, eine ganze Zeit das mal unter sich auszumachen.
Und als letztes der 15 Anzeichen, über das ich mit Ihnen gerne noch kurz reden möchte, ist Komplizen und Komplizinnen aktivieren das Kleine im Großen.
Ja, ich habe bei der Forschung ganz klar festgestellt, dass auch in Momenten, in denen man meint, keinen großen Spielraum zu haben in einer Organisation, es trotzdem zu Komplizenschaften kommt und Komplizenschaften vielleicht auch umso wichtiger werden, weil sie eben eine Möglichkeit auch des, ich sag mal, manchmal Protestes oder Widerstandes sein können, dass man auf jeden Fall auch in ganz extremen Situationen qua Komplizenschaft sich so etwas wie einen kleinen Freiraum erschaffen kann. Und deshalb ist Komplizenschaft oft auch gebunden an Emanzipation oder Selbstbestimmung.
Das heißt, es löst eigentlich diese klare Grenze von wegen, wer ist schwach, wer ist stark, auch etwas auf.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch noch ein anderes Merkmal, das heißt, Komplizen und Komplizen agieren gegen einen Feind, der von der Feindschaft nichts ahnt. Und da geht es eben auch genau darum, das war bei Christoph Blocher ja der Fall, dass dort er selber überhaupt keine Ahnung hatte, was da hinter den Kulissen passiert. Und deshalb war es ja so stark und auch so wirkmächtig.
Komplizenschaft, neue Perspektiven auf Kollektivität. Ihr Buch, Gisa Ziemer, ist Ende des letzten Jahres im Transkript Verlag erschienen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. In Reflexe, Grüße nach Hamburg. Mein Name Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.